Erfreue dich an Jahwe, er gibt dir, was dein Herz begehrt. Aus Psalm 37, Vers 4. Wie geht das, sich an Jahwe erfreuen? Wie können wir ihn genießen? Stellt euch einen Weinliebhaber vor, der auf einer Auktion eine erlesene Flasche Wein ersteht. Die kommt natürlich an den besten Platz in seinem Weinkeller. Jeden Samstag wischt er den Staub von der Flasche. Er liest über die jahrhundertealte Tradition des Weinguts, von dem dieser auserlesene Wein stammt. Und so vergeht die Zeit. Sein Geburtstag kommt, die Flasche bleibt im Weinkeller. Sein Hochzeitstag kommt und geht, die Flasche bleibt im Weinkeller. Er wird promoted und immer noch bleibt die Weinflasche im Keller. Und er fragt sich, ist das Ereignis wirklich groß genug, wirklich wichtig genug für diesen wertvollen Wein? Oder fühlt sich der Weinliebhaber vielleicht am Ende nicht würdig genug, um diesen Wein zu trinken? Als der Weinliebhaber verstirbt, kommen seine Kinder zusammen. Sie kommen zusammen, um über die Vergangenheit zu reden und auch um den Haushalt aufzulösen. Und als sie so über Eingemachtes reden, und ja, irgendwie die Luft auch ein bisschen dicke ist, da sagt der Sohn, jetzt brauche ich erstmal einen Drink. Und er holt eine Flasche Wein aus dem Weinkeller. Er weiß gar nicht, wie wertvoll oder besser gesagt, wie teuer diese Flasche war. Er macht sie einfach auf, schenkt sie in die Gläser seiner Geschwister und sein eigenes, schwenkt den Wein, schnuppert dran, nippt vom Wein und schließt seine Augen. Was für ein köstlicher Tropfen. Etwas zu genießen ist die wahre Art, etwas zu würdigen. Den Wein gut zu lagern, sich in seine Geschichte einzulesen, das sind alles Aspekte, um den Wein zu würdigen. Das gehört sicher auch dazu, wenn man es wirklich würdigen will. Aber wenn man ihn am Ende gar nicht trinkt, dann hat man doch am Ziel vorbeigeschossen. Dann kommt die Exklusivität dieses Weins gar nicht zur Geltung. Und das gilt auch für Gott. Gott genießen ist die höchste Art, ihn anzubeten, ihn zu würdigen. Das ist wahre Anbetung, das ist wahrer Gottesdienst. Und um zu verstehen, was das für Gottesdienste wie unseren heute bedeuten kann, wollen wir uns jetzt erstmal einen Überblick verschaffen, was Gott dienen so in der Bibel bedeutet. Und wir fangen in dem ersten Teil der Bibel an. Da kommt die Idee, dass Menschen Gott dienen, sehr wohl vor. Also nicht nur, das Wort dienen kommt aus dem Kontext, dass Menschen anderen Menschen dienen. Oder das Wort kann auch einfach arbeiten bedeuten. Ganz häufig wird es auch benutzt, wenn Menschen, die niedriger stehen als andere, dass der Niedrigere dem Höheren dient. Also zum Beispiel auch als Sklave dienen, da wird auch dieses Wort benutzt. Es gibt also vor allem zwei hebräische Wörter, die das ausdrücken. Und bei einem Wort kann das einen Rangunterschied bedeuten, beim anderen bedeutet das in jedem Fall diesen Rangunterschied. Und so kommt diese Idee dann auch in den Dienst von Menschen zu Gott, dass die Menschen, die Gott ja untergeordnet sind, ihm dienen, aber die Texte, wo Menschen Gott dienen, betonen eigentlich nicht so sehr, dass Gott über uns steht und dass er unser Herr ist und wir seine Sklaven sind, sondern es geht vielmehr darum, dass wir zu Gott gehören und dass wir bei Gott geborgen sind. Und so darf ich als erstes dir heute zusprechen, wenn du Gott dienst, das bedeutet, du gehörst zu Gott und du bist bei ihm geborgen. Er ist dein Herr. Du gehörst zu ihm und bei ihm bist du geborgen. Aber was bedeutet es denn nun konkret, ihm zu dienen? Im ersten Teil der Bibel hat Gottesdienst zwei Ausrichtungen. Einmal den Kult im Tempel, im Heiligtum und den Lebensalltag. Und diese beiden Aspekte werden am Ende des Josua-Buches zum ersten Mal zusammen aufgegriffen. Am Ende von seinem Leben stellt Josua das Volk vor die Entscheidung. Er sagt, wählt euch, wem ihr dienen sollt. Und dann sagte ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wir schauen uns diesen Text mal an, eine Kernstelle aus diesem Text, zwei Verse, Josua 24, die Verse 23 und 24. Da kommt zuerst die Aufforderung von Josua. Er sagt: Und nun entfernt die fremden Götter, also entfernt den falschen Kult, die falsche Art, Gott zu feiern, und wendet euch mit eurem Herzen dem Herrn zu. Und wenn es ums Herz geht, dann geht es nicht nur um irgendein Prozedere, irgendein Ritual durchzuführen, sondern hier geht es um das Ganze, um den Lebensalltag mit Jahwe. Und die Antwort des Volkes ist: Dem Herrn, unserem Gott, werden wir dienen und auf seine Stimme werden wir hören. Und wieder nehmen sie diese beiden Aspekte mit rein in die Antwort. Und sie sagen: Ja, wir werden, damals gab es ja den Tempel noch nicht, in der Stiftshütte Jahwe feiern. Wir werden es so machen, wie Mose uns das überliefert hat. Aber wir werden nicht nur unsere Feste feiern und unsere Opfer bringen, wie das vorgeschrieben ist, sondern wir werden Jahwe auch in unseren Lebensalltag mit hineinnehmen. Wir halten also fest: Um Gott wirklich zu dienen, muss beides zusammenkommen. Der Glaubensausdruck in der Religion und aber auch der Einsatz im persönlichen Leben, im Alltag, auch der Einsatz im Alltag für die gerechte Gesellschaft. Da können wir uns als Gemeinde nicht rausziehen. Und die Propheten führen diese Kritik später aus, die sagen: Ihr könnt nicht einfach nur stumpf euren Kult durchführen im Heiligtum, ihr könnt nicht einfach nur eure Opfer bringen, aber dann die anderen Tage des Jahres oder der Woche einfach so leben, dass ihr euch bereichert an den Armen, dass ihr gar nicht nach Gott fragt. Denn Gott ist ein Gott der Witwen und Waisen. Und ihr könnt nicht mit Gott leben, wenn ihr nicht auch für die Witwen und Waisen lebt. Das wird bei Jesaja dann etwas später auf den Punkt gebracht. Jesaja 43 lesen wir: Mir hast du nicht die Schafe deines Brandopfers gebracht, noch mich geehrt mit deinen Schlachtopfern. Ich habe dir nicht Arbeit gemacht mit Opfergaben. Und hier kommt dieses Wort Arbeit oder Dienen vor. Luther übersetzt es hier mit Arbeit, deshalb habe ich hier Luther ausgewählt. Das bedeutet also, Gott sagt: Ich hab mich nicht von euch bedienen lassen mit euren Opfergaben. Das hat mir nichts gebracht. Gott bringt es nichts, wenn wir ihm irgendwelche Opfergaben bringen. Ich habe euch nicht bemüht mit Weihrauch. Mir hast du nicht für Geld köstliches Gewürz gekauft. Mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gelabt. Also wieder, Gott hat nichts davon. Aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Du hast mit deinem Gottesdienst Gott gar nicht gedient. Gott bringt es nichts, was du ihm alles tust. Also wenn du dir denkst, ich tue so viel für Gott, Gott braucht es nicht. Er kann da getrost drauf verzichten. Er ist selbst genügend. Er braucht den Dienst von niemandem und erst recht nicht von Menschen, die nicht mal ihr eigenes Leben auf die Reihe kriegen. Was soll Gott denn von uns brauchen? Nein, vielmehr Gott dient uns. Er vergibt uns unsere Schuld. Und hier klingt zum ersten Mal eine Idee an, die eigentlich undenkbar ist von dem, was das Wort dienen bedeutet, dass der ganz oben steht, uns, die hier unten sind, dient. Eigentlich, ja, es ist ein Paradox. Der unten steht, der Sklave, der Diener, dient dem Herrn. Und hier sagt Jesaja, dass Gott den Menschen dient, indem er uns unsere Sünden vergibt. Weil alles, was wir tun könnten, Gott am Ende gar nichts bringt und wir doch gleichzeitig so sehr auf alles angewiesen sind, was er für uns tut. Das war jetzt der Überblick über den ersten Teil der Bibel. Wenn wir dann nach Begriffen für Gott dienen und Gottesdienst im Neuen Testament schauen, dann fällt als erstes auf, dass es gar keine Beschreibung im Neuen Testament gibt, wie man den Gottesdienst feiern soll. Das kennt ihr vielleicht aus den Mörose-Büchern. Da gibt es sehr detaillierte Beschreibungen, wie die Opfer gebracht werden sollen, welche Materialien man verwenden soll, um die verschiedenen Teile des Heiligtums aufzubauen. Sehr detailliert. Und im Neuen Testament steht da, wie viele Stühle hier stehen müssen, dass da ein Flügel vorne im Gottesdienstsaal stehen soll, welche Dekoration wir brauchen, dass hier ein Pult stehen muss, finden wir alles nicht. Wir finden noch nicht mal bei Paulus einen Ablauf für eine Liturgie. Er sagt nicht, also ihr müsst mindestens 5 Lieder im Gottesdienst singen, sonst ist kein Gottesdienst, und 2 davon müssen Loblieder sein. Sagt er auch nicht. Wir haben noch nicht mal einen vollständigen Gottesdienstablauf überliefert bekommen, wie die ersten Christen ihren Gottesdienst gefeiert haben. Das wissen wir gar nicht. Wir haben hier und da überall ein paar Puzzleteile und merken aus diesen Puzzleteilen, in Antiochia wurde der Gottesdienst vermutlich sehr anders gefeiert als in Rom und in Galatien wieder anders als in Jerusalem. Aber wie genau und erst recht nicht, dass es irgendwie vorgeschrieben wird für uns, das gibt es alles nicht. Was uns dagegen überliefert wurde, das war den Aposteln sehr wichtig, ist, wie Christus den Menschen mit seinem Leben gedient hat. Da haben sie gleich die Geschichte 4-mal aufgeschrieben. So wichtig fanden sie das. Und das auch in allen Einzelheiten. Es geht also gar nicht so sehr darum, wie wir feiern sollen, sondern es geht darum, was wir feiern sollen. Der Ausdruck des Feierns kann dann so unterschiedlich sein, wie die Kulturen eben unterschiedlich sind. Und das ist dann ganz normal, dass in Zürich anders Gottesdienst gefeiert wird als in Berlin und in Shanghai natürlich nochmal sehr anders oder in Lahore in Pakistan nochmal sehr anders. Menschliche Kulturen drücken ihr Feiern, ihre Freude, ihre Hingabe unterschiedlich aus und deshalb liegt es in ihrer Art, dass wir dann auch unterschiedlich Gottesdienst feiern. Was uns eint, ist, was wir feiern. Wir feiern, dass Gott uns in Jesus Christus gedient hat. Und so kommen wir zurück zu unserem Eingangsvers. Bevor wir zu unserem Eingangsvers kommen, Jesus bringt es auf den Punkt, wie er uns Menschen dient. Er sagt nämlich, dass der Menschensohn, damit meint er sich selbst, nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Und der größte Ausdruck des Dienstes von Jesus Christus an uns Menschen ist, dass er sein Leben hingegeben hat als Lösegeld für viele. So dient Gott in Jesus Christus uns Menschen. Er dient uns, indem er sich aufgibt, bis sein ganzes Leben hindurch, seinen ganzen Dienst hindurch, bis zum Tod am Kreuz dient Gott in Jesus Christus den Menschen. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu unserem Vers, erfreu dich an Jahwe, er gibt dir, was dein Herz begehrt, dann haben wir jetzt schon gesehen, was diese Aufforderung bedeutet. Die Aufforderung bedeutet, wir dürfen Gott genießen. Aber nicht nur wir dürfen Gott genießen, sondern es ist ein Imperativ. Wir sollen Gott genießen. Das ist schon zumindest auffällig, wenn nicht sogar merkwürdig. Wie können wir denn jemandem befehlen, du sollst es genießen? Ja, was ist denn, wenn es mir gar nicht schmeckt? Hier wird vorausgesetzt, dass wenn wir Gott kennenlernen, er allen Menschen schmecken wird, dass er so genießenswürdig ist, weil er einfach so großartig ist. Und wenn du Gott komisch findest oder mit Gott nichts anfangen kannst, dann hängt das einfach damit zusammen, dass du ihm noch nicht richtig begegnet bist. Wenn du Gott begegnest, dann wirst du ihn genießen. Er ist so großartig, da kannst du gar nicht dran vorbei. Genieße Gott und er wird dir die Sehnsucht deines Herzens erfüllen. Die Sehnsucht unseres Herzens ist nicht nur, dass wir ganz viele Wünsche haben und jetzt wird hier ein Wunsch rausgegriffen. Gott wird dir einen Wunsch erfüllen. Gott ist hier, wird hier nicht als gute Fee beschrieben, die uns irgendeinen Wunsch erfüllt, sondern diesen Herzenswunsch, dieses Begehren unseres Herzens, Herz steht hier für das ganze Leben. Hier geht es um den Lebensdurst, den wir Menschen haben, den Wunsch nach Leben überhaupt. Also nicht einen Wunsch, sondern das, was über allem drüber steht. Und das wird Gott uns erfüllen. Wenn du Gott genießt, wird er es dir erfüllen. Und das sind hier nicht nur 2 Sätze, die hier einfach nebeneinander stehen, sondern diese beiden Sätze gehören zusammen. Indem du Gott genießt, wirst du deinen Lebenshunger gestillt bekommen. Weil Gott selbst der Durststiller ist für deinen Lebensdurst. Weil du im Gott genießen Erfüllung finden wirst. Und Gott deinen Durst stillt, indem du ihn genießt. Wenn wir jetzt gleich nach der Predigt in die Anbetungszeit gehen, dann lade ich dich ein, diese Gedanken mitzunehmen. Dass es nicht so sehr darum geht, wie toll der oder die Gitarristin Gitarre spielt, der Pianist oder die Pianistin Klavier spielt. Das ist alles großartig. Und ihr habt klasse Musikteam, klasse Anbetungsteam. Das ist wunderbar, dass sie sich auch da reingeben und mit ganzem Herzblut Musik machen, dass sie vorher üben und gute Qualität an Musik mitbringen wollen. Das ist, Gott spürt euch das ab und Gott schätzt es auch echt wert. Was uns aber heute im Mittelpunkt stehen darf, weil das der eigentliche Kern von Anbetung ist, dass wir uns erinnern dürfen, dass wir neu wahrnehmen dürfen, dass Gott uns dient. Dass er uns gedient hat in Jesus Christus, dass er uns dient heute, indem er uns zusammenbringt und uns aus unserer Einsamkeit befreit, uns in Beziehungen stellt, dass er uns vergibt, was wir falsch getan haben, uns aber auch die Kraft schenkt, anderen zu vergeben, dass er uns heilt von unseren Wunden, dass er unsere Scham wegnimmt für Dinge, für die wir uns in unserem Leben schämen, dass wir bei ihm Ehre und Würdigung finden, dass wir Ausrichtung finden und Wegweisung, wie wir unser Leben führen dürfen und dass wir vor allem Dingen auch hoffen dürfen, dass eines Tages er wiederkommen wird und dass in diesem Wiederkommen von Jesus Christus alles richtig gestellt wird, Beziehungen, die kaputt gegangen sind, richtig gestellt werden. Wunden, die es ein ganzes Leben lang nicht richtig heilen konnten, geheilt werden. Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, Teufelskreise von Ungerechtigkeit umgedreht werden und dass er am Ende kommt, um alles richtig zu stellen und seine Gerechtigkeit zu bringen. So dient Gott uns in Jesus Christus. Und diesen Dienst, den dürfen wir in jedem Gottesdienst in den Mittelpunkt stellen. Den dürfen wir im Mittelpunkt stellen, wenn wir Gott singen, dann haben wir das in den Texten. Wir dürfen uns in Erinnerung rufen, wie Gott uns gedient hat, wie er uns dient und wie er uns dienen wird. In den Predigten haben wir das in der Mitte des Gottesdienstes, dass uns erklärt wird, was die Bibeltexte bedeuten, dass es uns zugesprochen wird, dass es uns verkündet wird, was gute und frohe Botschaft bedeutet, dass Gott dir dient, dass Gott dir begegnen will, um dich zu heilen, um dir Wegweisung zu schenken, um Gerechtigkeit herzustellen. Und das feiern wir. Und da dürfen wir uns freuen. Da dürfen wir abgehen. Da dürfen wir unserem Herz Luft machen. Da dürfen wir, das ist wirklich Grund zur Freude. Deshalb feiern wir Gottesdienst. Das bedeutet aber nicht, dass Gottesdienste immer nur eine Zeit der Freude sein müssen. Gottesdienst muss Zeit haben für den Ausdruck vor Gott, wie wir uns gerade fühlen. Ich denke deshalb, dass jeder Gottesdienst auch Ausdruck für Klage haben muss, weil es immer Menschen gibt, die gerade auch nicht in der Situation der Freude sich fühlen. Und auch diese Menschen müssen mitgenommen werden in die Begegnung mit Gott. Und wenn wir gerade selbst uns vielleicht nicht mit so einer Klagesituation identifizieren, ist es ganz wichtig als geistliche Übung, dass wir uns mit den Leidenden und den Unterdrückten in dieser Welt verbinden und mit ihnen und für sie klagen. So gehört Klage auch als Form der Anbetung in den Gottesdienst, weil Gott den Menschen dient und wir mit dieser Klage zu Gott kommen und hineinsprechen in die Not dieser Welt, dass Gott den Menschen dient. So lasst uns Gott anbeten und lasst uns feiern, dass er uns dient. Amen.